Stell dir vor, du bist Max Verstappen, du hast gerade eine intensive Qualifying-Session absolviert und anschließend geht's zum Interview, dann ins Teammeeting und dann Autogrammstunde und irgendwann dann ist endlich Ruhe, aber das ist natürlich relativ bei Max Verstappen, denn selbst an den meisten oder an vielen Rennwochenenden heißt die Entspannung für Super Max dann einfach weiter Racing und zwar nicht im Realen, sondern in dem Fall dann virtuell, zum Beispiel auf der Nordschleife in Wettbewerben gegen andere Topfahrer aus der Simwelt und er ist damit tatsächlich kein Einzelfall.
Echte Fahrer und Simracing, ja, das ist längst kein Marketing-Gag mehr. Das ist ein Phänomen, das geht auch tiefer, als die meisten denken. Und genau das wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Wir blicken mal genauer hin auf die Verschmelzung zwischen echtem Racing und dem virtuellen Racing. Und wir haben dazu einen ausgewiesenen Experten an Bord heute. Lasst euch überraschen. Steigen wir mal ein in diese besondere Folge von Im Kreisfahren. Im Kreisfahren ist gleichzeitig eure Community mit über 3000 Formel-1-Verrückten. Seid einfach dabei, lasst uns ein Abo da. Gemeinsam macht es alles viel mehr Spaß. Los geht's.
So, wie versprochen haben wir heute Verstärkung am Start und zwar den Michi, der arbeitet seit November 2020 bei der PC Games als Redakteur. Einige von euch kennen die bestimmt, ist die größte deutsche oder eine der größten deutschen Plattformen für Computer und Videospiele und dort betreibt er die PC Games Garage, ist ein richtig cooles Format, da geht es nämlich rund um das Thema Simracing und wir waren tatsächlich vor einigen Wochen selber zu Gast dort. Wir verlinken euch hier mal das Video, es hat sehr viel Spaß gemacht, danke nochmal dafür Michi und dann haben wir jetzt Michi bei uns als Revanche sozusagen im Podcast und erstmal willkommen natürlich Michi, schön, dass du da bist und erzähl gerne ein bisschen mehr. Also
Redakteur, wer bist PC du, Games, was machst du?
Knapp sechs Jahre, was kann man noch so über dich wissen?
Ja, danke erstmal für die Einladung. Ich würde sagen, die größte deutsche Spielezeitschrift, das hat schon gestimmt soweit. Ja. Nicht wirklich, aber naja. Ja, ich bin der Michi, ich bin 38 Jahre alt und eigentlich auch mindestens genauso lange schon Motorsport-Fan. Also ich kann mich daran erinnern, früher schon die Formel-1-Rennen angeschaut, als noch Schumi gefahren ist gegen Damon Hill, die wilden Kämpfe. Und wurde auch immer schon mit zum Norris-Ring zur DTM genommen. Also ich glaube, solange ich denken kann, bin ich schon Motorsport-Fan, bin auch so ein bisschen reingeboren durch meine Eltern. Und ja, jetzt seit 5,5 Jahren bei PC Games, du hast es schon gesagt. Und wir haben so ab einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, okay, dieses Racing-Thema, dieses Rennspiel-Thema und Sim-Racing, das läuft sehr gut bei uns. Und haben uns dann überlegt, okay, was können wir da machen? Und sind dann auf die Idee gekommen, hey, wieso nicht so ein Sim-Racing-Format? Und das haben wir jetzt mit der PC Games Garage. Läuft seit letztem Jahr, ich glaube, wir haben jetzt 7 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, rausgebracht. Und es macht super viel Laune. Also es ist so eine Win-Win-Situation. Es läuft bei uns. Mir macht das unglaublich viel Laune, über Sim-Racing, über die Welt des Motorsports zu reden. Und ich hoffe, da kommen ja noch ganz, ganz viele Folgen in der Zukunft.
Das hört sich prima an. Dann haben wir genau den richtigen Menschen hier am Start. Du bist voll im Saft. Lass uns mal aufs heutige Thema dann gucken. Da geht's ja um Simracing und das, was die echten Piloten auch aus der Formel 1 also treiben. Warum vertreiben die sich denn immer mehr Zeit vor dem Fernseher, vor dem PC, vor der Konsole, wie auch immer? Und was machen die da überhaupt? Das soll ein bisschen der Kern heute sein. Und das Ganze, mehr oder weniger zumindest in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, begann 2020. Da grassierte ja so eine globale Pest, möchte ich mal sagen. Und da wurden natürlich viele Grand Prix erstmal abgesagt. Die ganze Situation war sehr ungewiss, wie es in der Formel 1 überhaupt weitergehen wird, ob es überhaupt eine Saison gibt und so weiter. Aber die Formel 1 wäre nicht die Formel 1, wenn sie nicht blitzschnell reagieren würde. Da gab es nämlich schon die ersten Simracing-Events, im März 2020 sogar. Und das hat so ein bisschen das ganze Thema auf den Bildschirm gebracht für die meisten Formel-1-Fans, die sich vielleicht nicht so beschäftigt hatten damit zuvor. Ja. Und da gab es die Virtual Grand Prix Series. Ja. Die haben sie spontan aus dem Boden gestampft. Da haben sich dann viele, viele Piloten zusammengefunden und gefahren wurde grundsätzlich auf dem PC. Das aktuelle Spiel damals war F1 2019 von damals noch Codemasters. Ja. Relativ simple Regeln, damit alle so ein bisschen mitmachen können, sowohl echte Rennfahrer als auch dann Laien, sage ich mal, oder Normalo-Gamer. Wenig Schäden, also reduzierte Schäden, gleichwertige Autos. Optional konnte man Fahrhilfen dazuschalten. Wie gesagt, damit jeder ein bisschen reinkommt. Und der Hintergedanke war natürlich auch, es musste ja showtauglich sein oder bleiben.
Ja, und es war natürlich auch sehr showtauglich aus folgendem Grund, denn es waren auch einige Formel-1-Piloten, richtige Formel-1-Piloten virtuell dabei, zum Beispiel George Russell oder Alex Albon oder Antonio Giovinazzi, dann hatten wir Lando Norris und auch Charles Leclerc. Und ja, was dann passiert ist, das war natürlich super interessant, das gab es ja in der Form bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und viele dieser Fahrer, die streamten dann gleichzeitig auf Twitch. Für die, die Twitch nicht kennen, das ist so eine Streaming-Plattform. Da kann man eigentlich alles streamen, was man möchte. Aber es ist natürlich sehr beliebt, vor allem bei Gamern und in dem Fall natürlich dann auch bei Simracern, Formel-1-spielenden, Formel-1-Fahrer, die Simracing spielen. Und damit bekamen dann die Fans ganz plötzlich so eine Nähe zu den Fahrern, die es vorher in der Form tatsächlich noch nie gab. Also das war natürlich was ganz Persönliches und Besonderes, wenn man da zum Beispiel den Charles Leclerc zuschauen konnte, wie er da so flucht, wenn er dann irgendwie das Auto in den Sand setzt oder Russell dann mal ohne Helm dauerhaft ins Gesicht sehen kann, während er da spielt und seine Rundenzeiten optimiert und dann selber auch seine Leistung vor der Kamera kommentiert. Ne? Wir sehen das ja in der TV-Übertragung der Formel 1 sehr, sehr bedingt über den ja oft auch zensierten Boxenfunk. Das ist natürlich auch sehr interessant und spaßig, aber das war natürlich dann noch ein ganz anderes Level, ein ganz anderer Dreh. Und man sah natürlich dann auch, und das weiß man ja, wenn man die Formel 1 verfolgt, viele der Fahrer sind ja auch gut befreundet. Man sah tatsächlich auch einfach Kumpels beim Zocken zu. Ja, ich meine, es war schon irgendwo halbwegs ernsthafte Competition, aber es hatte schon diesen, wir sitzen alle zusammen irgendwie und spielen ein bisschen Videospiele, die wir natürlich mögen. Als Formel-1-Fahrer muss es natürlich Racing sein. Und hat dann so ein bisschen, zumindest mein Eindruck gekommen, dass man so eine kleine Tür öffnet in diese Freundschaft und diese Mechanismen, in diese, ja, ein paar Insider-Witze, die sie dann auch hatten. Also es war laut, witzig, chaotisch und auf jeden Fall alles sehr nahbar und sympathisch und hat sicherlich der ganzen Sache gut getan.
Ja, total. Alex Albon hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat das Twitch-Quartett mehr oder weniger geboren, zumindest den Begriff. Ja, gemeint war natürlich er selbst und Charles Leclerc, George Russell und Lando Norris, die haben sich regelmäßig zu viert da eingefunden und sind natürlich mit anderen in der Gegend rumgefahren. Ja, im Kreis möchte man fast sagen. Das, was wir hier auch gerne machen. Das war wirklich ganz, ganz großartig, aber das war so mehr oder weniger der spaßige Beginn von etwas, das noch viel größer werden sollte. Denn parallel entstand schon eine ganz andere Ebene, wirklich groß angelegte und ja, richtig groß gedachte Sim-Events mit Profi-Anspruch dann durchaus. Michi, du hast ja dann, und jetzt kommen wir endlich mal zu dir, du hast das Ganze aus einer Profi-Perspektive wahrscheinlich verfolgt damals schon. Als Games-Redakteur und erzähl uns doch mal, was war denn das Besondere an dieser Zeit und welches, ja, waren so die größten Events damals schon, die sie dann aus dem Boden gestampft haben direkt während der Pestzeit?
Ja, der Sebastian hat schon gesagt, also man hat natürlich auch einfach so als Formel-1-Fan sehr, sehr viel mitbekommen und super viele Eindrücke bekommen, wie denn die Fahrer überhaupt privat zu leben. Ich erinnere mich da immer wieder an Bananen Leclerc, der in seinem Bananen-Outfit vor der Kamera saß und seine Freundin ausgesperrt hat, die dann klingeln musste, die er erst wieder reinlassen musste. Also es war eine schwierige Zeit, die aber deutlich einfacher gemacht wurde, eben durch die Fahrer, die uns da mit Humor das Ganze näher gebracht haben. Jetzt muss man natürlich sagen, die F1-Spiele sind nicht allzu bekannt für ihre Simulationslastigkeit. Also das ist eher so Richtung Simcade, das heißt wahrscheinlich auch ein Grund dafür, wieso dann der Schaden einfach ein bisschen so runtergeschraubt wurde. Der Netcode in den Formel-1-Spielen ist jetzt auch nicht so gut wie in anderen Simulationen. Also alles ein bisschen schwieriger. Deswegen gab es dann eben auch Events in R-Factor 2 zum Beispiel, wo dann virtuell Le Mans nachgefahren wurde. Und auch da waren wirklich die Formel-1-Fahrer dabei. Fernando Alonso, Max Verstappen, Lando Norris müsste ja auch dabei gewesen sein. Natürlich dann noch aufgefüllt mit den Langstreckenspezialisten, die wir auch haben, und dann noch ein paar Content-Creator dazu. Und diese ganze Masse ist dann eben während der Corona-Zeit da um die Wette gefahren. Natürlich, wie ein Rennfahrer das so möchte, es ging auch ums Gewinnen. Vielleicht nicht mit dem ganz richtigen Ehrgeiz, wie jetzt auf der Formel-1-Piste. Aber jeder will gewinnen. Und so sind die einfach. Die haben ihren sturen Schädel. Und Zweiter ist halt mal der erste Verlierer und so denken die. Und ja, es war eine witzige Zeit und natürlich gab es auch Probleme währenddessen, weil die Spiele waren halt auch oder sind auch immer noch nicht ganz hundertprozentig so ausgereift. Also man könnte sagen, es gab dann so ein paar technische Defekte. Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel Fernando Alonso dann irgendwelche Verbindungsprobleme hatte. Ausgerechnet Alonso, der ja in seiner Formel 1 Zeit auch nicht der glücklichste Fahrer ist.
WLAN von Honda wahrscheinlich, oder?
Mhm, GB2 WLAN. Und ja, so also darüber hinaus noch auch über R-Faktor 2. Es gab immer wieder Wettbewerbe, wo die dann gegeneinander angetreten sind. Und wie ihr schon gesagt habt, das war dann so der Startschuss eben für das Sim-Racing, wie wir es heutzutage kennen, was in den letzten, ja, es sind wirklich nur 5, 6 Jahre. Ich meine, es gab es schon vorher, aber mittlerweile wurde das so ausgebaut und ist jetzt ein riesiger Erfolg. Und die Content-Creator können damit ihr Geld verdienen. Und für uns natürlich auch super cool, uns da, wenn mal gerade Formel 1 Pause ist, auch dann in die virtuelle Welt zu stürzen.
Ja, und absolut. Was auch ganz spannend war, ist, dass damals die 24 Stunden von Le Mans Virtual hießen die ja. Das waren ja dann auch 24 Stunden Renndistanz, also wirklich 24 Stunden wurde da gefahren. 50 Teams, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, mit 4 Fahrern. Und was auch cool war, ist, dass das eben halt wirklich von der FIA WEC und dem ACO, also dem Automobil Club de l'Ouest, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der größte Automobilclub in Frankreich, ja, also die richtigen Dachverbände einfach, ja, die haben das ja auch organisiert. Also war schon sehr, sehr cool. Und für alle, die jetzt Simulationen gerne spielen, also es geht natürlich um Spaß, wenn wir jetzt mal so drüber reden, warum zockt man das und was zockt man denn da überhaupt alles? Es geht natürlich aber eben auch um so nah wie möglich am richtigen Erlebnis dran zu sein. Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, dass was da ursprünglich von den Formel-1-Fahrern gespielt worden ist, das Formel 1 2019, das war eher so Semi-Simulation, Simcade nennt man das, für die, die sich nicht auskennen, hast du auch gerade gesagt. Und ambitioniertes Sim-Racing ist natürlich dann schon wesentlich schwieriger. Das hat eine steile Lernkurve und ist dann auch schon ein Stück weit dann auch teurer, als sich jetzt zum Beispiel einfach eine PlayStation zu kaufen, Controller, vielleicht noch ein Lenkrad, sondern da gibt es ja dann auch so richtige professionelle Sim-Rigs, nennen die sich dann. Da kann man sich dann so, ja, bis, keine Ahnung, viele tausend Euro teure Stühle reinsetzen, die dann so realistische Nachbildungen wie möglich dann ermöglichen von Rennfahrersitzen, Force-Feedback-Lenkräder, die dann die Kräfte simulieren und so weiter und so fort. Also die in der Materie drin sind, die kennen sich eh schon aus. Aber es ist natürlich trotzdem viel, viel zugänglicher, als wenn man so eine Rennsportkarriere verfolgt, ja, und dann sagt, okay, ich will irgendwann mal in die WEC oder die Formel 1 reingehen. Also natürlich ist das unendlich günstiger immer noch. Und klar, man muss einiges reinstecken, aber das ist natürlich dann was sehr, sehr reizvoll ist für viele. Aber mal, Michi, für die, die sich jetzt damit nicht so sehr auskennend auseinandergesetzt haben bisher, aber denken, okay, das klingt eigentlich ganz cool. Was nutzt man denn so an Spielen oder an Software und was haben die Profis da auch genutzt bei diesen Wettbewerben?
Die Frage ist gar nicht so einfach, weil wir haben mittlerweile halt eine riesige Auswahl, was sehr, sehr cool ist natürlich, aber so einfach zu beantworten ist es gar nicht. Wir haben Online-Wettbewerbe, wo eine bestimmte Software wieder gut ist. Man kann natürlich auch gegen die KI fahren. Dann kommt es schon mal drauf an, okay, auf was hat man jetzt wirklich Bock? Ist es so Simcade-iges oder will man so eine richtige, realistische Simulation haben? Im Simcade-Bereich kann man da auf jeden Fall die Formel-1-Spiele spielen. Ne? Die kommen jedes Jahr raus. Ist immer so ein kleiner Kritikpunkt, auch bei mir persönlich. Manche Spiele sind gut, dann kommt wieder ein Jahr lang ein Spiel raus, was nicht so toll funktioniert vom Handling her, weil einfach die Spieleentwicklung immer langwieriger wird. Also so ein Spiel ist nicht mal innerhalb von einem Jahr entwickelt, sondern die bauen dann natürlich drauf auf den Vorgänger. Aber es reicht dann nicht, um ein komplett neues Spiel rauszubringen. Und das ist eben das Problem bei Electronic Arts und Codemasters. Also hin und wieder, ja, das darf man da schon mal kritisieren, dass es eben jetzt kein richtig neues Spiel ist, sondern dass es auch quasi ein DLC für weniger Geld getan hätte. Und dann hat man so Spiele wie Le Mans Ultimate zum Beispiel. Das ist von den Machern von R-Factor 2. Das ist im Online-Bereich, da kann man richtig kompetitiv rangehen. Da fahren gerade auch so mit die meisten Content-Creator, die sind da sehr, sehr zufrieden, weil es einen phänomenal guten Netcode hat. Also gerade im Online-Bereich ist das halt total wichtig, dass es gut funktioniert, dass man wirklich Karosse an Karosse fahren kann, ohne dass es irgendwie einen Bug gibt und der andere dann abfliegt, obwohl man sich gar nicht berührt hat. Das ist halt super wichtig im Sim-Racing, gerade im professionellen Sim-Racing. Race Room ist da auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch das funktioniert total gut. Wenn man es online fährt, da hat man dann auch die komplette DTM mit dabei. Also die updaten das Spiel oder die Simulation. Muss man aufpassen, was man sagt. Spielsimulation. Die Simulation jedes Jahr. Und da kommt dann immer die neue DTM-Saison mit rein, haben aber auch ein paar traditionelle Saisons mit dabei. Also ich glaube, die DTM-Saison 94 zum Beispiel kann man dann Race Room auffahren, was sehr, sehr cool ist mit den alten Tourenwagen von Mercedes, Alfa, Audi.
Das waren auch coole Autos.
Super, also, cooles, ja. Ja, total, die sind auch wunderschön, diese Autos. Und dann hat man noch zum Beispiel Automobilista 2, was aber im Online-Bereich jetzt gar nicht so beliebt ist, weil die Spieleranzahl im Moment nicht so hoch ist. Aber Automobilista 2 hat eine unglaublich gute KI. Also gegen die KI kann man so gut fahren wie gegen manchen Spieler. Die kämpfen richtig mit einem, die verteidigen die Linie vor den Kurven, die greifen auch mal an, die stechen auch mal rein. Und auch das ist natürlich total wichtig dann für so eine Simulation, dass man da auch eine gute KI drinnen hat. Und
für Automobilista gibt es doch fantastische Mods, oder Michi? Also gerade für Formel-1-Fans der Vergangenheit, da gibt es ja komplette Saisons irgendwie, die man nachspielen kann gewissermaßen, oder?
Absolut, das ist großartig. Also wenn ich mich für eine entscheiden müsste, dann wäre es im Moment Automobilista 2, weil es hat schon mal ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man bekommt unglaublich viel zu einem relativ normalen Preis. Also klar kann man da auch noch ein bisschen mehr rein, mehr bezahlen. Aber das Standardmodell bei Automobilista 2 enthält super viele Strecken. Und das ist ein brasilianisches Entwicklerstudio, Raiza Studios heißen die. Die haben auch sehr viele exotische Kurse mit dabei. Also da hat man dann brasilianische Kartkurse oder brasilianische Kurse, wo so Tourenwagen drauf fahren, die man jetzt im normalen Rennspiel nicht kennt. Und das ist schon super cool. Aber wir kommen natürlich auch nicht drum rum. Du hast ja schon gesagt, Mods und so. Automobilista 2 ist super wichtig. Man muss natürlich auch iRacing erwähnen. Und iRacing ist so das, wo wir dann wieder die Kurve bekommen zu den Formel-1-Fahrern, weil das auch im Formel-1-Bereich eben die Sim to go ist. Also iRacing hat offizielle Wettbewerbe, wo Formel-1-Fahrer dann immer an den Start gehen. Max Verstappen ist da das perfekte Beispiel dafür. Wenn er Bock drauf hat, auch mal zwischen Qualifying und Rennen, dann setzt er sich da in seinen Simulator rein und fährt noch ein paar Runden iRacing. Auch mal über die Nordschleife, wenn er da lustig ist. Und ich glaube, iRacing ist die Sim, wo wirklich am meisten Leute unterwegs sind im Moment.
Ja, lasergescannte Strecken, ne, und ein sehr modulares Modell. Man kann da sehr viel Geld lassen, auf jeden Fall. Man muss sich aber auch wirklich hocharbeiten, ne. Man fängt ja gewissermaßen eine echte Karriere an in iRacing und muss durch sauberes und beständiges Fahren sich da gewissermaßen Lizenzen erarbeiten. Erst dann darf man in fortgeschrittenen Rennen gegen bessere Piloten fahren. Und das Entscheidende ist ja, korrigiere mich, Michi, wenn ich falsch liege, aber in iRacing sind alle Fahrer gegen man fährt echte Menschen. Ne? Da gibt es ja keine KI, oder?
Doch, es gibt auch eine KI.
Gibt auch eine KI mittlerweile.
Es gibt auch eine KI, genau. Also gerade man muss erstmal so ein Tutorial fahren, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Da, man kann auch offline fahren, also es ist an sich kein Problem. Die KI ist auch ganz gut. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man iRacing fährt, dann fährt man das nicht, weil man gegen die KI fahren möchte, sondern dann heißt schon der Wettbewerb gegen die echten Spieler. Und man levelt sehr, sehr langsam, kann ich dir sagen, in iRacing. Das ist jetzt nicht so, dass man sich da reinsetzt und mal zwei Rennen gewinnt und dann sofort gegen die Besten der Besten antritt. Wir haben da auch eine wunderschöne Folge mit der Content-Creatorin Shiva Lion aufgenommen für die PC Games Garage. Die hat uns das erklärt, wie das so läuft. Also jeder, der iRacing fährt, der möchte natürlich dann mal irgendwann gegen Max Verstappen fahren. Aber bis man da hinkommt, das dauert seine Zeit. Und da muss man auch viel Geduld mitbringen, viel Unfälle passieren da natürlich, weil gerade in Anfängerlobbys, da geht's mal rund, auch in iRacing. Und es ist wirklich nicht so einfach, sich da hochzuarbeiten.
Also aber für die, unheimlich die jetzt, Bildung, ja.
Ja, für die jetzt nur Bahnhof verstehen, Anfängerlobby heißt einfach, also in diesen Anfängergruppen sozusagen, ja. Genau. Und da sind dann natürlich auch viele Chaoten dabei. Und da sind natürlich die Rennen ein bisschen anders, als wenn man sich dann irgendwann mal so weit hochgelevelt hat, ja. Also so viele Punkte im System gesammelt hat, dass man Spiel sagt, okay, weil die Simulation, du bist jetzt so weit, du kannst gegen Max Verstappen zum Beispiel jetzt fahren, dann musst du natürlich auch das Glück haben, dass der gerade das gleiche fährt, was du halt auch fahren möchtest. Mhm. Also es ist nicht so einfach, aber natürlich einfacher, als wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, ich will jetzt, keine Ahnung, Formel 1 Fahrer werden, dann, also der Zug ist wahrscheinlich abgefahren, selbst wenn ihr jetzt Talent hättet, dann ist Max Verstappen wahrscheinlich dann auch schon eine Rente, wenn ihr es geschafft habt. Oder ihr müsst euch extrem beeilen, falls irgendjemand von euch das sieht und diese Karriere wirklich dann durchzieht und vielleicht in den letzten Jahren, wo Max Verstappen dann auch fährt, gegen ihn fährt, merkt euch das und meldet euch bei uns. Wenn wir dann irgendwann vielleicht groß genug sind, können wir euch ja mal groß interviewen.
Ja. Sehr schön. Genau. Okay, aber soweit würde ich sagen, mal zu einem Überblick, ja, wenn ihr Tipps braucht zur aktuellen Software, was wird gespielt, auch zur Hardware, Sebastian, hast du ja schon erwähnt, da gibt es ja eine unglaubliche Bandbreite. Wir verweisen sehr gerne auf die Kollegen der PC Games Garage, dort werden all diese Sachen jedes Mal thematisiert. Schaut auch gerne da mal rein, wenn euer Interesse geweckt ist. Aber jetzt müssen wir uns der zentralen Frage mal widmen, ja, warum fahren denn tatsächlich Profis wie eben Verstappen, Norris und die ganzen Kollegen denn überhaupt in solchen Simulationen rum? Das machen sie ja nachweislich nicht nur, wenn gerade keine Formel-1-Rennen sind oder irgendeine Pest wütet, sondern die machen das tatsächlich mittlerweile auch zum Training, ja. Und Max Verstappen hat ein eigenes Sim-Racing-Team. Das hieß früher Team Redline mittlerweile oder kürzlich wurde das eben umbenannt in Verstappen Racing. Und da fährt er nicht nur er selber, da fahren ja auch andere Leutchen mit und die fahren teilweise virtuell, teilweise aber auch mit ihm auf der Nordschleife. Das ist komplett wild. Wie gesagt, das Ganze hat ein paar Aspekte, warum die Kollegen das betreiben. Lass uns mal drauf leuchten. Ich habe schon angedeutet, Training ist auf jeden Fall ein Aspekt und das wird natürlich auch so kommuniziert. Ja, Max Verstappen hat da mal gesagt, it keeps me sharp. Ja, also er bleibt da sozusagen im Game, im wahrsten Sinne des Wortes. Es schärft seine Reflexe, es schärft, es ist einfach Übung, ja. Man übt einfach Bewegungsabläufe, die gehen einem in Fleisch und Blut über. Es hilft Max Verstappen natürlich fokussiert zu bleiben und es hilft ihm auch viele, viele Szenen echten Racings dann nachzuspielen gewissermaßen und sich vorzubereiten. Wie gesagt, iRacing ist da so das Spiel seiner Wahl. Das ist so die heilige Kuh. Lasergescannte Strecken habe ich schon erwähnt, tolles Reifenmodell und all solche Sachen sind da natürlich wichtig und entscheidend, so dass Max Verstappen und andere das eben dann auch als ernsthafte Vorbereitung nehmen, ja. Verstappen ist ja gerade auf der Nordschleife hier unterwegs gewesen, vereinzelt, und er hat sich mit iRacing darauf vorbereitet. Natürlich lernt man genau, wie die Strecke aussieht, wo irgendwelche Beulen sind, wie hoch die Curbs an welchen Stellen sind, wo geht's rauf, wo geht's runter, all sowas, ja. Man lernt auch, wie schmal oder breit die Fahrbahn an bestimmten Streckenteilen ist, all sowas. Das hilft beim Konditionieren, es hilft beim Entwickeln von Automatismen und es schärft dann natürlich die Rennfahrerinstinkte. Nicht immer ist ja die Zeit, in den wirklich vollwertigen Simulator zu gehen. Da haben die Formel-1-Teams natürlich nochmal ganz andere Kaliber, aber eben in der Fabrik, und die sind halt auf anderen Ebenen dann sehr limitiert. Solche Spiele sind ein wunderbarer Kompromiss, um sich vorzubereiten.
Ja, und dann haben wir natürlich dann auch noch das Wettbewerbselement und das unterschätzen vielleicht auch manche, weil man hat ja auch in der Hinsicht eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Also es gibt Zweikämpfe gegen andere Leute, gegen andere ambitionierte Fahrer und Rennsituationen, die man dann auch nahezu endlos üben kann. Ja, also zum Beispiel, wenn du dich dann auch mit jemandem verabredest, der halt dann mit dir dann bestimmte Dinge dann durchgeht zum Beispiel. Und es gibt tatsächlich auch einige Experten, die sagen, also diese Stärke, die Max Verstappen ja zweifellos hat in diesen Radduellen, auch im echten Leben, ja, also wir wissen ja alle Bescheid, dass die auch zum guten Teil von diesen endlosen Stunden aus seinem Simulations-Rig, in das er da öfters mal steigt, kommen. Wie gesagt, da kann er dann einfach so lang üben, wie er lustig ist, ne? Und da gibt es eben keine Begrenzung, wie jetzt bei der Formel 1. Da könnt ihr ja eigentlich dann in der heutigen Formel 1 nur am Rennwochenende fahren, dann ein bisschen an diesem Filming Day, und dazwischen ist eigentlich auch nur Simulation. Also das ist wirklich ein wichtiges Element inzwischen. Und dann gibt es natürlich die Promo-Ebene, also Content-Generation und Fanbindung, weil, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 2020 war so ein bisschen Kulturbruch, so ein Shift einfach, Twitch als Streaming-Plattform, auf der man dann den Formel-1-Fahrern beim virtuellen Racing zusehen konnte. Und wie gesagt, es wurde einfach nahbar dadurch. Es war einfach was ganz anderes als einfach diese dann, ja, interessanten immer, aber dann trotzdem aus vielen Worthülsen bestehenden Interviews dann nach den Rennen und nach der Quali dann sich anzuschauen oder halt den teilweise auch gefilterten Boxenfunk. Und da hat man einfach die Fahrer nochmal ein ganzes Stück weit menschlicher erlebt. Fluchen, Lachen, Zweifeln, Kämpfen. Und das hat natürlich dann auch gerade bei der jüngeren Fanbase für eine sehr starke Bindung gesorgt. Ja, also die damit nichts anfangen können mit diesen virtuellen Sims, denen war das egal, denen wird es heute auch egal sein. Aber es gibt ganz, ganz viele, die finden das natürlich toll. Vor allem, weil sie da halt im Prinzip mit den gleichen Mitteln weitgehend dann auch in diesen Sims hantieren können, wie dann eben die Formel-1-Fahrer. Die können sich natürlich dann die teuersten Lenkräder und Simulations-Rigs dann leisten. Aber es fühlt sich dann schon sehr nah an. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool für die Fans, die da so eine Bindung hatten, die vorher in der Form gar nicht da war.
Das ist ganz, ganz wichtig, und viele Videospieler wünschen sich ja immer Immersion für ihre Videospiele, und gerade im Rennspielbereich kommen wir der Realität eben so nah wie in keinem anderen Bereich von Videospielen, und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es fühlt sich teilweise halt an wie echt, also du hast da deine Hände am Lenkrad, siehst auch die richtigen Profis, ziehen natürlich dann noch Handschuhe an. Von mir aus auch Racing-Schuhe oder Kartfahrschuhe. Und dann fühlt sich dieses Auto eben an wie wahrscheinlich so ein echtes Rennauto. Ich meine, wir waren jetzt alle noch nicht in einem GT3 gesessen, GT4 gesessen, was auch immer. Zumindest im Kart. Also das kann man, ja, kommt noch. Ja, das kann man schon ein bisschen die Unterschiede und das kann man schon vergleichen mit dem Kartsport dann eben. Zumindest wir drei, wir machen das ja hin und wieder. Und es fühlt sich halt wirklich gut an. Das letzte Quäntchen fehlt noch so ein bisschen. Also so das Popometer hat man dann eben noch nicht wirklich drinnen, auch wenn es da mittlerweile Simrigs gibt, die dann natürlich auch sich noch bewegen und jede Asphaltunebenheit mitnehmen. Aber zu 100% sind wir da doch noch nicht angekommen.
Ja. Einen Aspekt gibt es noch, den wir ansprechen müssten. Sim-Racing betreibt man mittlerweile ja auch gewissermaßen als Karriereleiter oder als Teil einer Karriereleiter, die in den realen Motorsport auch führen kann. Michi, was hat es denn damit auf sich?
Naja, das ist ganz einfach. Also auch da nehmen wir wieder Max Verstappen als perfektes Beispiel mit seinem Verstappen Sim-Racing. Der ist ja jetzt vor kurzem erst mit Chris Lulham auf der Nürburgring Nordschleife gefahren. Also es war, glaube ich, bei dem NLS-Lauf, also dieser Nordschleifen-Langstrecken-Wettbewerb Teil 2, eben mit Chris Lulham gefahren. Danach war Lukas Auer, der DTM-Fahrer, ist sein Mitfahrer. Aber bei der einen Ausrichtung war es eben Chris Lulham, den er selber damit großgezogen hat, also aus dem Sim-Racing damit hochgezogen hat und der jetzt da mit Max Verstappen Autorennen fahren kann. Und das ist schon absoluter Wahnsinn. Und auch da können wir noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit zurückreisen. Also Max Verstappen ist da nicht der Erste. Es gab ja auch die GT Academy, die von Gran Turismo und Nissan zusammen gegründet wurde. Da wurde dann zum Beispiel Jan Martinborough eben vom Sim-Racer, damals von Gran Turismo, aufgebaut quasi und der ist dann an, ich glaube auch beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring an den Start gegangen, ist glaube ich auch im Formelbereich teilweise an den Start gegangen, in Le Mans ist er gefahren, genau, und Tim Heinemann fällt mir da auch noch ein, der auch mit Race Room angefangen hat und dann glaube ich ein oder zwei Jährchen in der DTM an den Start gegangen ist. Also das ist Wahnsinn, was da heute möglich ist und genau das zeigt eben, Simracing, ja, ist eine nette Spielerei, aber die ist so realistisch, dass es dadurch wirklich auch möglich ist, eben die Karriereleiter nach oben zu gehen und dann richtiger Rennfahrer zu werden. Also quasi so der Traum, den wir damals nicht leben konnten, der aber mittlerweile eben möglich ist.
Ja, das ist echt verrückt. Das hast du
sehr schön gesagt.
Das ist echt verrückt. Ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich, also diese Gran Turismo-Serie auf der PlayStation, die ist ja jetzt schon ziemlich alt und ich glaube, ich bilde mir ein, dass es ab Gran Turismo 3 haben die dann angefangen, diese Möglichkeit einem zu bieten, dass man halt sich qualifizieren konnte über damals noch Zeitwettbewerbe, glaube ich, ursprünglich.
War später, ich glaube, das war 5 oder 6 irgendwie so, aber ja.
Spielt keine Rolle. Es war noch nicht mit dieser GT Academy, glaube ich, verbunden, aber da ging es halt schon so ein bisschen in die Richtung. Was das dann im Endeffekt für einen Weg genommen hat und dass man jetzt inzwischen wirklich dann auch ein richtiger Rennfahrer werden kann, das ist echt völlig verrückt. Ich meine, es ist natürlich, wenn man es dazu bringen will über diesen Weg, eigentlich ähnlich schwierig, wenn man es über einen anderen Weg schaffen will, also von den reinen Skill-Level her oder wie viel man da reinstecken muss. Das sind Leute, die sind dann wirklich stundenlang jeden einzelnen Tag, jeden Tag im Jahr dann dabei, sich irgendwie da zu verbessern. Und das musst du auch machen, weil es inzwischen einfach so eine riesen Competition, so einen großen Wettbewerb gibt. Aber man muss ja nicht immer der Beste sein. Es ist halt einfach auch schon cool, da ein Teil davon zu sein. Ihr merkt schon, das ist jetzt kein Trend irgendwie, der aufgekommen ist und irgendwann mal wieder vorbeigeht, sondern das sind jetzt schon tatsächlich Welten zusammengewachsen über Jahre, die auch inzwischen stark voneinander profitieren, in die eine und in die andere Richtung. Ja, und falls ihr das vorher noch nicht gewusst habt und auf dem Schirm habt, vielleicht habt ihr heute ein bisschen was dazugelernt, vielleicht habt ihr auch tatsächlich Lust bekommen, wenn ihr es noch nicht tut, auch mal sowas auszuprobieren oder vielleicht macht ihr das ja auch schon seit ganz vielen Jahren.
Ja, ich darf damit nie anfangen, nicht so richtig ernsthaft, sonst machen wir nie wieder Folgen hier von dem Kreisfahren, sonst hocke ich da nur noch dran. Ja. Ich bin da schon mehrfach angefixt, ich habe das ja eine Zeit lang auch mal halbberuflich gemacht, ne? Wir kommen ja alle so ein bisschen aus einem Stall und ich habe auch eine Zeit lang, wie der Michi heute da, das ein oder andere Rennspiel betreut, aber nicht in dem Maße, ja. Also wenn ich jetzt hier einen Rig hätte zu Hause, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Das wäre mein absoluter Ruin. Deswegen belassen wir es mal lieber beim Podcast und beim Reden über die Formel 1. Das virtuelle Racing überlassen wir anderen. Kartfahren gehe ich wieder heute Abend. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt auf Simracing, ja, wenn ihr euch ruinieren wollt, euer Leben, lasst uns sehr gerne einen Kommentar da. Was haltet ihr davon? Findet ihr es cool, dass Formel-1-Piloten sowas machen, sowas auch ganz öffentlich dann streamen, drüber reden und sich gewissermaßen ja auch verbessern, dass sie das als Training nutzen? Oder haltet ihr das nach wie vor für eine Spielerei? Wusstet ihr bereits darüber, wie krass das mittlerweile geworden ist heutzutage, auf was für einem Niveau da gefahren wird? Oder kennt ihr noch irgendwie 80er Jahre Formel-1 Arcade-Spiele von Automaten, wie auch immer? Lasst es uns wissen, diskutiert gerne mit uns, das macht uns immer den meisten Spaß. Wir sehen uns in den Kommentaren. Michi, dir vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Schaut auch gerne bei der PC Games Garage vorbei, da erfahrt ihr noch mehr. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ahoi.
Danke euch.